Hangover Berlin. Präsentiert von Energy.
Ihr hört, wir sind wieder da. Wir sind Marcel Mann und
Nina Queer.
Das ist nicht meine Stimme. Und ihr hört Hangover Berlin,
euren Lieblingspodcast. Und hier sind sie, die Sonja Zietlow und der Daniel Hartwig, der Podcast-Industrie. Ja, du darfst Sonja sein, weil du siehst ja schon so aus wie ihre Zwillingsschwester von daher.
Ihre ältere.
Ich bin mir nicht sicher. Mittlerweile hat sie einen ganz schön faltigen Hals gekriegt und den hast du noch nicht. Also ich finde, du wärst definitiv die jüngere Schwester.
Aber auch nur um 3 Wochen.
Ey, Alter, mir geht es heute so, so schlecht wie lange nicht. Das muss ich wirklich zugeben.
Ich habe es gerade gehört. Warst auch so ein bisschen off-key beim Singen. Da war ich ein bisschen
erstaunt. Ja, aber die Leute können auch irgendwie. Ich habe dann aber auch immer so Anbahnungen. Es kommt so alle 10 Minuten, schießt es entweder verbal oder tatsächlich in Form von erbrochenen oder Durchfall aus mir heraus. Weil wir sind gestern so übel abgestürzt. Und wie das echt...
Wo waren wir?
Im Druiden, in der drüben im Prenzlauer Berg in der Schönhauser Allee.
Ich war noch nie in einem Druiden.
Doch, du warst im Druiden die ganze letzte Nacht. Du weißt es ganz genau. Diese britische Absturzbar, wo es nur Absinth gibt. Und wir waren da.
Nee, diese Kirmesattraktion hier für diese Pubcrawl-Touristen.
Ja, genau. Und also, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, ehrlich gesagt. Wir waren doch erst noch mit irgendwelchen Comedy-Kollegen essen.
Ja, da war die Aufzeichnung von Comedy Studio Berlin.
Ja, und dann
Inge Amiri hat moderiert.
Dann
und so.
Waren wir im Crackers. Und im Crackers muss der letzte Drink
schlecht gewesen.
Ja, leider. Oder es hat mir jemand am Tisch und wir waren ja nur eine größere Runde.
Nein, niemand hat dir was. Ist alles selbst verschuldet.
Nein, ich habe nicht so viel getrunken. Irgendjemand hat mir was reingetan.
Also jetzt sage ich mal was.
Nein, also im Crackers schon. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Die Absinth-Lobby. Ja, Entschuldigung.
Nee. Wo ist eigentlich die Mediation, die wir bestellt haben?
Ja, genau.
Ich kann nicht mehr ohne Mediation diesen Podcast
machen. Man muss es nämlich dazu sagen, Marcel und ich haben uns im Laufe unserer Podcast-Aufzeichnungen in letzter Vergangenheit so oft gestritten,
schlimm,
dass der Sender, das Energy, uns jetzt einen Mediator bezahlt, damit wir wieder in Frieden zueinander finden.
Wo ist denn dieser Mediator?
Ja, ehrlich.
Wo ist denn diese Person?
Dieser Podcast und Marcel Mann, der hier stinkenderweise nach wie eine Destillerie stinkend mir gegenüber auf dem Sofa liegt, hat mich an den Rande des Wahnsinns gebracht.
Es war im Grunde genommen noch ein halber Zentimeter bis dahin, als ich in deinem Leben auftauchte. Und ich sag jetzt was ich nicht bereuen werde, auch wenn die Absinth-Lobby mir dann an den Kragen will. Absinth ist einfach nur grüner Uso. Ich kann's nicht mehr schmecken. Boah. Es schmeckt nur... Das, was wir als Absinth hier bekommen haben, war eigentlich nur eingefärbter Uso. So, jetzt habe ich es gesagt. Und ich glaube, viele Griechen, die uns hören, ich glaube ja, in Thessaloniki, werden mir zustimmen. So nämlich.
Also ich weiß gar nicht, wonach das eigentlich schmeckt. Das schmeckt nur streng, das schmeckt nur übel. Und ich finde, weißt du, dann trinkt man irgendwie 5 oder 10 von den Dingern. Man ist ja gar nicht mehr Herr seiner Lage. Und dann nimmt man Substanzen zu sich, die diesen Alkohol aufheben sollen und dadurch wird alles nur noch schlimmer. Aber ich finde, Absinth verträgt sich mit sonst keiner Substanz. Ne? Und wenn man auch nur bei Absinth bleibt, es ist egal wie, es ist immer schlimm, wenn Absinth im Spiel ist. Und ich muss sagen, das war das allerletzte Mal in meinem Leben, dass ich Absinth getrunken habe. Denn, und damit sind wir bei dem heutigen Thema unseres Podcasts, es geht um die schlimmsten Abstürze, die wir jemals in unserem Leben hatten. Und bei mir waren das so viele und so viele schlimme, richtig mit Blackout. Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, an die meisten,
schon.
Aber an einige schlimme wirklich, wo ich heute sagen würde, ich würde es ungeschehen machen. Und deshalb würde ich sagen, Marcel, fang du mal an,
ja,
weil du erinnerst dich offensichtlich noch sehr gut an alle Abstürze. Was war denn der richtig schlimmste, wo du sagst, der war so grindig, da stellen sich mir jetzt noch die Zehennägel auf, da schäme ich mich bis an den heutigen Tag und bis an den Rest meines Lebens. Das will ich jetzt wissen.
Ich schäme mich nicht, aber es ist schon eine Anekdote wert.
Schade.
Ich war eingeladen bei Patricia Ernst in Lankwitz. Wir schreiben das Jahr 2008. Ich war zusammen mit meiner Freundin Lisa Katrina Meyer. Sie, man kennt sie auch immer noch aus dem Schauspielhaus Zürich. Mhm. Und sie war neulich erst in Cannes und ist wirklich über mehrere rote Teppiche gelaufen. Mhm. Lisa Katrina Meyer, die junge Sophie Reuss und ich waren...
Sophie Reuss war auch dabei.
Nein, aber sie ist die junge Sophie Reuss.
Ach so, sie ist die junge Sophie Reuss.
Ja, ich verzeihe dir, du bist heute nicht so schnell.
Kann es ja auch sein, dass Sophie Reuss noch jung war.
Das beruhigt dich. Also wir waren bei Patricia Ernst, die heute eine, ich sag's jetzt einfach mal, eine sehr erfolgreiche Anwältin in Berlin ist. Sorry, Patricia, verklag mich nicht. Aber es ist meine Schuld. Du warst die Gastgeberin einer sehr tollen Party in Lankwitz. Ihre Eltern sind auch Anwälte oder Richter sogar. Und oh, wow. Ihre Schwester Toni, also falls jemand die Familie kennt, ich habe jetzt alle Namen genannt, es war eine große Party, weil es war eine Hausparty. Das komplette Haus stand einer Horde junger, Anfang 20-Jähriger zur Verfügung. Und ich habe kurz davor...
Die Eltern waren außer Haus?
Ja, die Eltern waren außer Haus. Die waren, glaube ich, im Urlaub oder so.
Im Haupthaus.
Die waren im Haupthaus und jetzt in der neu angemieteten Außenanlage des Westflügels wurde das Partygelage gefeiert. Und es war, also ich sag's mal so, ich habe, glaube ich, eine Woche vorher hat mein Freund sich so blöd von mir getrennt, dass ich richtig Herzschmerz hatte. Und ich habe an diesem Abend sämtliche Schnäpse, also Wodka, Gin, Rum, durcheinander getrunken.
Hyaluron
habe ich. Das hätte vielleicht auch ein bisschen Feuchtigkeit zurück in meinen Körper gebracht. Ich habe so viel getrunken, dass ich mich nicht erinnere, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich weiß nichts mehr. Was ich aber noch weiß, weil es mir gesagt wurde, war, dass ich mit Patricias Freund gesprochen habe, dann zu ihm sagte, Entschuldigung, ich komme gleich wieder, gegangen bin und mich so übergeben habe im Badezimmer. Ich musste mich dort so übergeben, dass ich Toilette und Waschbecken verwechselt habe. Ich habe mich in das Waschbecken übergeben, bis es fast voll war und es nicht mehr abfloss. Das heißt, man musste das Rohr unterm Waschbecken erstmal sozusagen abmachen, um das frei zu bekommen. Das hat der Freund dann am nächsten Tag gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, so viel schlimm durcheinander getrunken. Ich war jung und es kostete nichts. Und es war am nächsten Tag, es ging mir so räudig. Ich war so durch.
Schlimmer als heute. Ja,
schlimmer als heute.
Besser vertragen als ich. Ne?
Also. Schlimmer als heute. Also möchte ich mich an der Stelle nochmal bei dem jetzigen Ex-Freund von Patricia Ernst aus Lankwitz, den Eltern von Patricia Ernst, also Herr und Frau Ernst, und sämtlichen Beteiligten, die danach das Badezimmer benutzen wollten und es nicht mehr konnten, entschuldigen. Es tut mir leid, ich glaube, ich bin mittlerweile, ist die Frist durch, ich kann es sagen, das ist nicht mehr strafbar und ich hoffe, Patricia Ernst bekommt in ihrer tollen Kanzlei, in der sie jetzt ist, kein Ärger, weil sie mal mit mir befreundet war. So, jetzt hab's von der Seele gesprochen.
Also sie hat dich danach auch nie wieder eingeladen.
Nein, doch, dann ja, aber mittlerweile sind wir jetzt nicht mehr so eng. Damit möchte ich sagen, wir haben uns sicher seit 6 Jahren nicht gesehen.
Oh Mann, naja, es war ja auch eine Pandemie dazwischen. Ne?
Genau.
Daran wird es wohl
aber
gelegen
haben. Aber
das ist
eine tolle Frau und das Waschbecken, mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber was war bei dir der schlimmste Rausch?
Naja, also ich hatte zwei, an die ich mich noch so erinnere, die wirklich schlimm waren, also so halb erinnere, oder es wurde mir auch viel erzählt und ich konnte es so irgendwie in Erinnerungsfetzen nachvollziehen, dass es dann wohl so sein musste. Und zwar früher, als ich noch im Osten drüben gewohnt habe, in der Eberswalder Straße damals, da hatte ich einen Nachbarn, der hieß Marco, aber er war im Haus bekannt als Früchtchen.
Haben wir seinen Namen geändert?
Nein, der Name ist echt, aber das Ding kenne ich so gut, dass ich weiß, dass ihr das auch okay findet, wenn ich hier das erzähle.
Unsere Redaktion bestehend aus uns ändert ja gerne mal Namen.
Ja, ja, genau.
Für die Kontinuität müssen wir sagen, wir vergessen aber teilweise die Namensänderung.
Ja, und dann hängen die Leute wirklich wieder in der Scheiße. Auf jeden Fall, Marco zog da ein und das war so in so eine kleine billige Einraumwohnung und er schmierte die Wände voll mit Neonfarben und nahm unglaublich viele Substanzen zu sich, trank unglaublich viel und deshalb hieß er bei uns im Haus Früchtchen, weil wir haben uns da immer gesagt, das ist so ein Früchtchen, das wir uns da ins Haus geholt haben, ne? Weil irgendwie so alles arbeitende Leute, ich der Party nicht abgeneigt, aber bei dem ja war Party 24/7 so, also wirklich unglaublich viel. Und ich habe mich mit dem angefreundet und also ich mag den bis heute sehr. Er ist einer der liebsten, empfindsamsten und künstlerischen Menschen, die ich kenne. Und das war keine Seltenheit. Ich arbeitete, dass ich bei ihm abgestürzt bin. Ich arbeitete damals für Hans-Peter Wodarz am Potsdamer Platz. Ich war die Celine Dion vom Potsdamer Platz. Über der Spielbank gab es ein Theater und da gab es...
Das Musical-Theater?
Nee, über der Spielbank gibt es noch ein Theater. Ein kleines, total modernes Theater. Aha. Da gab es nur diese eine Show, danach wurde das einfach geschlossen, weil sich das nicht
geflutet
hat. Und Hans-Peter Wodarz, dieser Koch oder Kochshow-Erfinder in irgendwelchen Zelten und so, der machte dort Belle Fou, das Spiel mit der Lust. Das heißt, das waren 20 nackte, dickbusige Tänzerinnen, sehr, sehr junge Frauen und vielleicht auch noch 5 Kerle, immer alle nackt, tanzten da nackt rum und ich führte durch diese Nacktnummern durch. Also das war köstlich, vor allem hinter der Bühne. Ich musste da oft zwischen den Nummern sitzen, alle zogen sich schnell um. Also ich habe noch nie so viele Mösenschwänze.
Also es war so wie Marvelous Mrs. Maisel jetzt, die hat das auch gemacht.
Ja, so ein bisschen so, aber mit ganz vielen, ja, genau so. Aber es war niveauvoll, man konnte dazu Champagner und...
Nein, bei Marvelous Mrs. Maisel auch.
Ich die weiß.
Die hat plötzlich, musste doch nicht in dem Strip-Lokal.
Ja, genau.
Aber das war doch künstlerisch auch wertvoll.
Ja, und das war aber da so für ganz reiche Leute, die in der Spielbank sind, wollten so ein bisschen auf Las Vegas machen.
Und
aber
ein bisschen leicht anrüchig.
Ja, aber
so
das
sündig.
Mit Marvelous Miss Maisel, das ist ja irgendwie noch künstlerisch. Also bei uns war das eher so platte Tittenschau. So
wie
irgendwie.
Ist die Show auch so, die platte Tittenschau?
Nein, das ist, sie ist Belle Fou, das Spiel mit der Lust.
So eine Mammographie ist ja auch eine platte
Tittenschau. Ja, irgendwie, also keine Ahnung, was halt irgendwie ältere Herren wie Hans-Peter Wodarz irgendwie geil finden oder so. Also was willst du erwarten, der Mann ist halb tot. Auf jeden Fall ein unglaublich lieber Mann, netter Mann.
Für einen Halbtoten ist
und
er ganz
der Regisseur war auch nett, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich weiß nur, dass es kaum eine barbusige Frau gab, die nicht über die Besetzungscouch musste, weil es gab hinterher dann immer so ein bisschen Konkurrentinnen Streit und Neid unter diesen Tänzerinnen und ich liebte die, mit manchen bin ich heute noch sehr befreundet, also es war wirklich ein tolles Team, das Team hat zusammengehalten und wie gesagt, man konnte Champagner und Kaviar und Austern, es war alles auf Etepetete, es war so überdrüber, dass es nicht funktionieren konnte, also der Coolness-Faktor war gleich null, mittendrin in der Show kamen dann plötzlich wieder auf Leinwand so alte Bilder aus Berlin der 20er Jahre und Marlene Dietrich, also es verhöhnte im Prinzip alles. Also dieser Regisseur war nicht besonders talentiert. Die ganze musikalische Untermalung kam von diesem Max, wie hieß er, der war in so einer Hip-Hop-Gruppe, die haben Anna gemacht damals. Das war total angesagt, so Ende der 90er. Nicht fettes Brot, Anna, von vorn wie bis hinten bist du Anna. Und der war dann auch mit so einer ganz hübschen, schwarzen, talentierten Sängerin, die bis heute noch
Max
modern.
Herre.
Max Herre, der hat die ganze Musik für das Stück geschrieben und hat dafür unglaublich viel Geld kassiert, aber es war nicht gut. Kein einzigen Hit gebar diese Show. Naja, ich da mittendrin und irgendwann reichte mir auch der Scheiß, weil ich musste da 6 Tage die Woche auftreten. Es gab nur Montag frei und Samstag Freitag und Samstag gab es immer Doppelvorstellungen und ich war ja noch ein bisschen jünger. Ich habe dann nebenbei auch noch aufgelegt und so. Und du musst dir vorstellen, dieses Theater war hochmodern. Und diese Show begann mit einem Blitzlichtgewitter. Und dann war diese Bühne war wie so ein Einkaufsband, auf das du dich stellen musst. Und diese ganzen Tänzer wurden in 2 Reihen gegeneinander vorgefahren am Anfang der Bühne. Und irgendwie mittendrin stand ich. Ich oft nur 2 Stunden geschlafen, noch restbreit vom Vortag und so. Stellte mich auf dieses Fließband. Ich musste gucken, dass ich mich darauf überhaupt halten konnte. Ne? So, ich führte dabei immer mal mehr oder weniger witzig durch. Und so nach dieser Show, ich verdiente da, ich glaube, am Tag damals irgendwie 500 Euro schon, also es war richtig viel Geld, mit jeder Show 500 Euro, also ich fühlte mich auch wie die König, also wirklich wie Celine Dion, so, was für Berliner Verhältnisse ungefähr so viel ist, wie Berlin Celine Dion in Las Vegas verdient. Berlin Dion ist auch gut, ne? Auf jeden Fall.
Das ist mein Dragname jetzt, hat den schon jemand?
Danach kam ich immer nach Hause und dachte mir, wow, ich habe gerade wieder 500 Euro verdient und klingelte dann immer mit so einer Bulle Sekt oder so bei Früchtchen im ersten Stock, weil ich musste da vorbei und bei dem war immer Party Party, der war immer in Laune und so. Wir haben diese Flasche Sekt getrunken, kam ins Quatschen, dann hat er irgendwie noch eine Flasche Wein und irgendwann war auch 3 Uhr morgens und wir hatten irgendwie nichts mehr zu trinken, alles hatte auch schon zu, es war ja irgendwie in der Woche. Und Früchtchen hatte irgendwelche Tabletten. Frag mich nicht, ob es Ecstasy war. Ich kann es nicht sagen. Er meint auf jeden Fall, die knallen wahnsinnig.
Wir haben uns die dann waren es nicht.
Nee, Gott sei Dank nicht. Wir haben uns oral eingeführt und es war total krass. Und irgendwie waren wir so im Jumm und ich sagte, komm, dann gehen wir jetzt runter auf die Straße und prostituieren uns. Ich habe jetzt Lust, irgendwie Sex mit irgendeinem Mann zu haben, von dem ich hinterher Geld kriege. So, wir haben uns auf die Straße gestellt. Niemand hat uns Vogelscheuchen natürlich mitgenommen um 3 oder 4 Uhr morgens. War auch Sommer, es wurde schon hell und so. Und dann wir wieder hoch zu Früchtchen und ich habe natürlich dann irgendwie ob dieser Substanzen den Sinn für die Realität und die Zeit verloren. Und ich war dann wohl irgendwie um 9 Uhr morgens. Bei uns gab es im Hinterhaus ein Anwaltsbüro. Und ich fand diesen Anwalt immer toll, hatte noch nie mit dem geredet oder so. Ich habe den immer nur gesehen, drang in sein Büro ein und schrie, ich will dir jetzt einen blasen. Und dieser Anwalt wollte das aber nicht. Ja, er hat da ja gearbeitet an irgendwelchen Fällen. Stell dir mal vor, du sitzt da um 9 Uhr morgens, da kommt eine Transe, die schon 4 Tage Bart hat, rein und will dir einen blasen. Das ist ja wie, wenn sich die Pforten zur Hölle aufgetan haben. Und also ich war schon komplett breit. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was da. Ich kann mich auch an gar nichts erinnern. Erzählt hat es mir unser Vermieter, bei dem sich dieser Anwalt, der mich aufgeregt hat, der hat mir diese peinliche Geschichte erzählt. Auf jeden Fall hat mir dieser Anwalt wohl irgendwie eine Ohrfeige gegeben, eine ordentliche, weil ich versucht habe, ihn sexuell zu nötigen. Also ich sag aus der heutigen Perspektive auch zu Recht, ja. Ich meine, hätte auch Glück haben können, ne? So, also
und das denkt sich Ohrfeige jeder, der sexuell nötigt.
Er hat mir eine Ohrfeige gegeben, mich damit auch schwerst misshandelt. Und ich bin daraufhin wohl in Ohnmacht gefallen. Also so unter Substanzen stand ich schon. Und er hat mich dann aber liebevoll auf eine große Mülltruhe, also auf so einen riesen Mülleimer im Hinter.
Immerhin nicht in die Mülltonne.
Naja, obendrauf. Also die war schon offen. Also ich hatte schon Müllkontakt. Und da hat er mich...
War es der Papiercontainer oder was?
Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht. Ich muss irgendwann aufgewacht sein und dann nach oben gegangen sein und meinen Rausch ausgeschlafen haben. Weil all das hat mir nur der Vermieter erzählt. Das Einzige, was so ein bisschen bruchteilhaft bei mir dann kam, war, dass ich in diese Anwaltskanzlei ging. Ich konnte mich an diese Ohrfeige nicht erinnern. Ich wusste überhaupt nicht. Es war mir peinlich ohne Ende. Ich bin danach übrigens auch sofort ausgezogen, weil ich mich so geschämt habe.
Du konntest dich also nicht mehr daran erinnern, dass du morgens in diese Anwaltskanzlei eingedrungen bist und riefst, ich bin eine Reiterin der Apokalypse, haben Sie mein Pferd gesehen?
Irgendwie so. Also muss es gewesen sein. Also,
ich glaube ja, man las davon.
Einer der Abstürze, für die ich mich wirklich schäme, auch falls dieser Anwalt das jemals hören sollte oder unseren Podcast das auch entschuldigen möchte.
Wir
auch
wenn's, haben nur Anwaltsgeschichten.
Auch wenn es 15 Jahre her ist, ja witzig.
Unsere Räusche haben immer die juristischen Kontakte.
Hast du noch eine kurze andere Geschichte parat? Also das war
ganz
meine
kurz,
jetzt?
Ja, das war Hammer, die finde ich so lustig. Ich glaube, du hast sie mir schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Podcast
ich hab's
haben.
Ich habe es dir schon mal erzählt?
Ja, weil die ja.
Oder du mir. Oder was, worum geht's jetzt?
Du hast mir die Geschichte schon mal erzählt, aber nicht so ausführlich.
Ach so, im Podcast?
Nein, ich glaube nicht im Podcast.
Ich hoffe nicht.
Wir werden darauf aufmerksam.
Ja, irgendjemand sagt, hast du vor 10 Jahren schon erzählt.
Ja, dann ist das einfach so.
Ja, dann ist es einfach so.
Ich weiß nicht, da würde ich gerne wissen, ob andere das auch haben, was ich jetzt beschreibe. Folgendes. Ich war beim Deutschen Comedypreis und ich war sehr lang beim Deutschen Comedypreis.
Es war wieder mal der Deutsche Comedypreis.
Ja, weil das ist der Moment.
Marcel geht auf viele Comedypreise.
Ich gehe ja nur auf deine Party.
Oder zum Comedypreis.
Zum Comedypreis. Oder halt, wenn ich irgendwelche Shows habe. Aber ich gehe ja nicht viel groß tanzen oder so. Wir gehen ja trinken und wie auch so.
Wir gehen viel trinken.
Aber ich gehe ja selten auf so riesige Veranstaltungen, weil ich immer denke, dafür jetzt anziehen, kann ich nicht Netflix gucken. Auf jeden Fall war ich da und habe echt viel getrunken. Und am nächsten Morgen war es mir so ein bisschen flau. War im Hotel, dachte, okay, jetzt dusche ich ziehe mich an, ich packe, frühstücken mache ich jetzt nicht im Hotel, sondern ich hole mir was am Hauptbahnhof in Köln, da stelle ich mir was Kleines so zusammen, hier 2 Brötchen da, eine Banane so und Smoothie und setze mich noch in die DB-Lounge, habe ich auch gemacht, dachte, mir ist heute irgendwie ein bisschen flau im Magen und dann saß ich im Zug, im ICE nach Berlin zurück im Zug und niemand saß neben mir, also ich hatte sozusagen niemanden
im Weg.
Ich weiß,
was jetzt kommt.
Und mir wurde so übel, also es schwelte so langsam immer mehr nach oben, aber ich würde mal sagen, the pressure was increasing. Und ja, das war international schon. Und ich merke, ich glaube. Und wenn man das Gefühl hat, man müsste jetzt vomieren, ist es ja so, dass das der Körper gibt einem ein Signal, man sollte jetzt sich auf den Weg machen, um sich zu erleichtern. Jetzt! Alarm, Alarm! Da bin ich wirklich auf die Zugtoilette, die glücklicherweise komplett sauber war und alles easy. Ich musste mich wirklich um meines Mageninhaltes erleichtern im Zug.
Auf dann, der Toilette aber dann wenigstens, ja. Also soweit hast du es tatsächlich geschafft.
Es begab sich zu einer Zeit, da hatte ich mittlerweile aus meinen früheren Fehlern bei Patricia Ernst in Langwitz gelernt und habe mich in die Toilette erleichtert und habe mich dann wieder hingesetzt. Natürlich habe ich dann auch sozusagen Mund gespült und Kaugummi und sowas und dachte, oh, jetzt geht's mir besser. Eine Stunde später wiederholte sich das Geschehen und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich mich erleichtern muss um meines Mageninhaltes Stunden erst später, nachdem ich in der Zwischenzeit eigentlich okay zurechtkam. Und das hatte ich zweimal insgesamt in meinem Leben. Einmal war ich noch bei einer Theatervorstellung, da habe ich, glaube ich, wirklich was Schlechtes gegessen, weil da hatte ich nur 2 Gläser Sekt getrunken und musste mich am nächsten Tag auch um meines Mageninhaltes erleichtern, aber erst nachdem ich schon längst gefrühstückt hatte. Und ich frage mich, ob andere Leute das auch haben.
Ja,
das
ist, ja. Ja. Ich kann dir erzählen, und zwar, es begab sich zu einer Zeit auch noch, ich sage jetzt mal 10 Jahre her, als ich noch in der Eberswalder Straße gewohnt habe, da bin ich mit meinen Hunden, ich hatte damals noch 2 Hunde, ja, bin mit den 2 Hunden um Block gelaufen, gehe in die Fleischerei Mischke und will mir ein Frühstück bestellen. Hatte aber noch irgendwie, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich war offensichtlich nur ein bisschen besoffen und so und habe gar nicht gemerkt, dass es mir schlecht ging. Erst als ich dieses Essen bestellte und diese ganzen Würste und dieses ganze Fleisch in der Auslage da sah, sagte ich, kleinen Moment, ich nach der Bestellung für meine 2 Brötchen oder so, verließ ich kurz die Fleischerei, ließ meine Hunde vor der Fleischerei sitzen, ging nebenan in den Hauseingang, hab mich übergeben, ging zurück, holte die Brötchen ab, nahm meine Hunde und ging wieder nach Hause. Also es ist nicht ungewöhnlich.
Ich würde mal sagen, du bist eine stark funktionale Erbrecherin.
Und dann kann ich noch zu guter Letzt eine Geschichte erzählen, damit wir auch tatsächlich ein bisschen internationalen Glamour in unsere Abstürze kriegen. Ich möchte die Geschichte in New York nicht unerwähnt lassen. Ich war mit mir damals sehr dick befreundet, ist auch leider nicht mehr so, Geschäftsmann hier aus Berlin, der hat mich mitgenommen in eine total geile Künstlerloft in New York. Also, und wir wohnten bei diesem Künstler, also eine gigantische Loft mit so kleinen Rigipsräumen, wo jeder auch so ein bisschen Intimität für sich hatte. Und da wurde gefeiert, es wurde gemacht, getan. Wir waren in der Bowery Bar, total besoffen. Ich hatte einen Typ kennengelernt und es
gab... Das ist ja das ehemalige deutsche Viertel.
Ist das so? Das Bowery. Weiß ich gar nicht.
Bowery Bar? Ist ja, das okay? Das war sozusagen Middle Germany.
Ah, okay. Mhm. Guck mal an, das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir einen Typen aufgerissen und wollte mit dem nach Hause zum Bumsen in dieses Loft fahren. Und dieser Typ sagte, pass auf, ich hole uns im Supermarkt noch Alkohol. Ich wartete im Taxi, er kam nie zurück. Handy war aus bei ihm, ich bin auch noch aus dem Taxi ausgestiegen, hab geguckt, wo er ist, er kam eine halbe Stunde nicht zurück, ich musste unglaublich viel Taxi bezahlen, ja. Fuhr dann allein rein, hinterher stellte sich raus, ich musste am nächsten Tag dann fliegen und erst dann hatte ich wieder Kontakt zu dem, es stellte sich raus, der hatte erstmal eine Flasche gekauft, Alkohol gekauft, Sekt, Champagner, irgendwas. Hatte im Suff die vergessen, in so eine Papiertüte zu machen, ging mit dieser Flasche raus hinter so Papiercontainer, urinierte dahin, wurde von der Polizei beim öffentlichen Urinieren erwischt, mit einer Alkoholflasche, die nicht eingepackt war. Kurz gesagt, er wurde sofort einkassiert, das war jemand aus San Francisco, der musste später wegen dieses Vergehens auch noch nach New York fliegen, um vor Gericht auszusagen. Stell dir das mal alles vor, so crazy is America. Auf jeden Fall, ich kam nach Hause, war unbefriedigt, war mega drauf, war mega besoffen und in diesem Loft war niemand zu Hause. Alle waren ausgeflogen, alle waren noch unterwegs oder noch irgendwie weitergezogen. Nur ich war schon zu Hause, weil mit Taxi und so, ne? Und der Einzige, der war da, war der Bruder des österreichischen Künstlers, den dieses Loft gehört hatte. Und ich war so brechend voll. Da hat er mich mal ein bisschen an seinem Ding-Dong lutschen lassen und so. Und dann sagte er, er war Fotograf und er meinte, oh, du bist so ein geiles Motiv. Er nutzte es schamlos aus, wie alle Fotografen es tun, dass ich einfach total besoffen war und ich so in Drag und er, oh, mach die Beine breit und so. Und ich rock hoch und Beine breit. Man kennt diese Fotos im Allgemeinen von mir. Das ist auch jetzt etwas, was ich nüchtern gerne mache.
Ich habe deinen Reisepass ja gesehen, das war das biometrische Eierbild.
Und tatsächlich war es so, und er meinte, jetzt reiß endlich deine Unterhose auf die Seite, ich will alles sehen. Und ich war so von Sinnen und habe das getan und habe das so zur Seite gerissen und ließ alles raushängen, was geht. Und er hat geknipst. Und wie gesagt, ich musste am nächsten Tag hier nach Hause. Ich hatte zu diesem Typ nie wieder Kontakt. Ich weiß gar nicht, ich habe diese Fotos nie gesehen.
Die sind sicher ästhetisch.
Wenn ich irgendwann mal eine internationale Karriere anstreben werde oder sollte, wird der mich zu Fall bringen. Und
ich glaube Fotos, nicht, dass dich das zu Fall bringt. Also da hast du schon schlimmere Sachen gemacht.
Nein, ich glaube, das ist wirklich ekelhaft.
Meinst du?
Ja.
Vielleicht sind die aber auch so auf 4x4
Du meinst
Acrylglas.
Ganz ästhetisch.
Ja, man weiß es
du
ja
meinst,
nicht.
Du meinst, die waren schon an der Upper East Side ausgestellt, als, ohne dass ich es überhaupt mitbekomme.
Da stand einfach nur random Drag Queen with Eggs.
Donald Trump hatte mich im Weißen Haus aufgehangen und ich hatte es nicht mitbekommen.
Ja, aber verkehrt rum, weil er keine Ahnung für Kunst hat. Aber das ist ja, Melania gesagt, I like it.
Ja, also, das waren meine Geschichten über wirklich schlimme Abstürze. Derer gibt es noch tausende mehr, das ist dir klar.
Aber wir haben
aber
ja noch
ich
ein paar
wollte
Folgen
es nur sagen. Und wenn auch ihr Fotos von meinen Eiern geschickt bekommen wollt, dann schreibt mich bei Instagram an oder folgt mir. Ich heiße dort Nina Queer.
Das, also wie immer, überall.
Hm. Und wenn ihr Eier loswerden wollt, dann schreibt Marcel an oder schickt ihm die Fotos.
Wenn ihr das Bedürfnis habt, mir Glieder von euch zu schicken, vielleicht werde ich sie öffnen, vielleicht bin ich anderweitig beschäftigt. Es wird mich, glaube ich, nicht grundsätzlich jetzt zerstören.
Also, ja.
Also lieber schickt ihr mir die Bilder als jemand, der sie absolut nicht möchte.
Als eine Frau, die eine Anzeige macht.
Ich nehme
also du
gerne,
freust dich drüber.
Ich sage jetzt nicht, dass ich mich freue,
doch,
aber ich nehme der einen oder anderen Frau auch gerne mal ein bisschen Last ab, die das nicht möchte.
Und bei jedem Penis über 22 Zentimeter betrinkt sich Marcel zur Feier des Tages und wir haben wieder eine neue Folge von
Hangover Berlin.
Bis zum nächsten Mal.
Hangover Berlin. Präsentiert von Energy.